Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, heute in Frankreich. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Reise im Februar nach Südfrankreich? Jetzt denken Sie wahrscheinlich, dass das nicht der typische Reisemonat für diese Region ist. Aber genau dann werden an der Côte Bleue, der blauen Küste bei Marseille, die Seeigel gefeiert. Alljährlich eine große Attraktion, die sich Stefanie Markert angesehen hat.
Bibib nennt er sich und er ist extra 40 Kilometer angereist, um Seeigel zu knacken. In der Hand hält er ein Goulandion, wie die Fischer am Mittelmeer eine Art Zange miteinander überlappenden Schneiden nennen.
Hier habe ich eine Krebszange. Hopp, und er ist offen. Die Zange bricht den Seeigel ungleichmäßig auf, aber es geht um die Stückzahl. Und das ist eben schneller als mit der Schere. Die schneidet ihn natürlich schön glatt und rund auf. Mit der einen Zangenklinge säubere ich den Seeigel noch, hole die Splitter des Gehäuses heraus und Verunreinigungen. Manch einer isst ja Seeigel. Nein, 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 ich nicht.
Non, non, moi non, j'aime pas. Moi non, personnellement non, mais il y en a qui le mangent, mais moi j'aime pas.
Bibibs Seeigelhälften mit den fünf orangefarbenen Gonaden, den wabbeligen, aber schön sternförmig angeordneten Keimdrüsen finden reißend Absatz. Immer wenn Frankreichs Hauptstadt der Seeigel, Carré-le-Rouet bei Marseille, das stachelige Wesen feiert. Eve und Marianne sitzen auf ein paar Stufen, die zu den Anlegekais der Boote im Hafen führen. Die eine ist zum ersten Mal da, die andere Stammgast.
Es schmeckt super gut. Müssen Sie probieren.
Et vous mettez du citron?
Non, rien du tout. Nature.
Nein, wir tropfen keine Zitrone drüber, gar nichts. Wir essen sie Natur. 30 Euro haben wir für unser Plateau bezahlt. Darauf lagen 6 Austern und 1, 2, 3, 4, 8 Seeigel. Wir kommen aus dem Pariser Umland bis hierher, weil es ist sehr angenehm. Allerdings haben wir diesmal galizische Seeigel auf dem Teller. Die Einheimischen hatten nicht so viele Eier oder Gonaden drin. Da haben sie die Seeigel von woanders geholt. Schade, oder?
Sie sind de Galice, parce que ceux d'ici, ils ne sont pas très pleins. Donc les gens vont chercher des oursins ailleurs. Dommage, hein?
Seeigel sollen bis zu 200 Jahre alt werden, dank eines ausgeklügelten Immunsystems. Es gab sie schon vor den Dinosauriern. Seit hunderten Millionen Jahren besiedeln sie die Meere. Aristoteles schätzte ihre glibberige Innenarchitektur und die Gallier nutzten ihre Gehäuse in Druidenriten.
Guten Tag, bienvenue à Carré-le-Rouet.
Begrüßt Bürgermeister René-Francis Carpentier seine Gäste im Gemeindesaal. Und die strömen zu Tausenden in die 6000-Seelen-Kommune, die zu Seeigelfesten ihre Einwohnerzahl verdoppelt. Kein Wunder, Carré-le-Rouet ist für Monsieur le Maire
la capitale de l'oursin en France et dans le monde d'ailleurs.
Die Hauptstadt des Seeigels in Frankreich, eigentlich in der ganzen Welt. Carpentier kennt sich besonders in der jüngeren Geschichte aus. Er erinnert an die 1950er Jahre.
À l'époque, on ne pouvait pas marcher dans l'eau.
Damals konnte man nicht im Wasser laufen, ohne das Risiko einzugehen, sich Seeigelstacheln in den Fuß einzutreten. Es war das Paradies für Seeigel. Man musste sich entscheiden zwischen ihnen und den Füßen der Badenden.
So haben die Fischer damals einfach den Bürgermeister in Seeigeln aufgewogen. Aus dem Gaudi wurde ein Fest, andere Orte zogen nach. Die Bestände wurden überfischt. Bürgermeister Carpentier ist froh, dass in seinem Departement Bouches-du-Rhône der Seeigelfang seit letztem Jahr zeitlich halbiert wurde. Jetzt darf er nur noch von Mitte Dezember bis Ende Februar gesammelt werden. Das Ergebnis?
Bizarrement, cette année, l'oursin est au rendez-vous.
Seltsam, der Seeigel ist dieses Jahr wieder da. Es gibt viele. Aber wir Bürgermeister der Côte Bleue, der blauen Küste, denken über seine Zukunft nach. Reicht die verkürzte Fangzeit? Sollen wir die Entnahme noch drastischer einschränken oder zeitweise ganz verbieten? Die Seeigelfeste sollen aus Tradition bleiben. Vielleicht machen wir Meeresfrüchtefeste daraus.
Mais nous conserverons les Oursinats de Carré-le-Rouet, qui sera peut-être Oursinat des fruits de mer.
Schon jetzt werden im Hafen von Carré-le-Rouet nicht nur Seeigel geknackt. Auch Sardinenbrutzeln, Muscheln und Paella werden angeboten.
Bonjour, madame. Vous voulez faire parler les moules?
Und aus den Hotdog-Brötchen ragen hier Oktopus-Tentakel. An der Hafenmole steht Odile vom Tourismusbüro am Souvenirstand und zählt auf.
Des affiches, des cartes postales, des crayons de couleur. Plakate, Postkarten, Mützen, Magnete, T-Shirts, Tassen, Strandtücher, Schürzen, Strampler und Netze. Natürlich alles mit Seeigelmotiv.
Et tout avec l'oursin.
D'accord. C'est la fête ici à Carillon-Rouet et ça c'est quand même quelque chose de bien. Voilà, bon après-midi à toutes et à tous.
Wer sich eingedeckt hat, schlendert Richtung Tauchclub und Kapitänerie, an den schaukelnden Booten in der Hafenbucht entlang, zu den Ständen und langen Tischreihen und zu den echten Seeigeln. Die liegen in Plastikkästen, auf Papptellern oder Tabletts auf Tischdecken aus. Sie schimmern in vielen matten Farben, selbst grünlich, sind klein oder groß. Nur einheimische Seeigel, Fehlanzeige. Wenn schlecht Wetter war, holt sie Verkäufer Laurent von Zwischenhändlern.
Wir haben galizische Seeigel aus dem Atlantik. Die sind fleischiger und süßer. Und hier die aus dem Binnenmeer, Étang de Thau. Sie sind kleiner und jodierter.
Das Dutzend aus Thau für 15, die spanischen Riesen für bis zu 30 Euro. Ich höre auf Marianne und ihre Freundin und koste.
Avec le noir.
Voilà, là vous pouvez manger.
Ja, ich solle das Schwarze schön mitessen, nur nichts ausspucken und 1, 2, 3 noch einen Löffel für Maman nehmen.
Ça vous plaît? On crache pas ici, attention. Alors, encore une cuillère pour Maman.
Vielleicht schmeckt es anders, wenn man das Ritual einhält und die halben Schalen mit den Füßen im Wasser stehend auslöffelt. Nicolas aus Marseille hat es sich jedenfalls mit seinen Freunden schon mal auf den hellen Felsen direkt am Meer gemütlich gemacht.
Es ist ein Anlass, sich zu treffen, gemeinsam zu essen und zu trinken, die Sonne und das milde Klima selbst im Winter zu genießen.
Même en hiver, voilà, pour passer des bons moments tous ensemble.
Der junge Anwohner taucht selbst nach Seeigeln.
Près des roches, même en centre-ville de Marseille, on peut en trouver.
Nahe an den Felsen. Selbst im Stadtzentrum von Marseille gibt es sie an Brücken und in Hafenbuchten. Kleine sympathische Spots, ein Schnorchel reicht. Dazu Handschuhe und eine gute Neopren-Kombi. Aber aufgepasst, die Polizei kontrolliert streng. Sie zählen, ob man nicht mehr als 12 hat und sagen, der ist zu klein, den müssen sie freilassen.
Exactement, il les compte et il dit à celui-là, vous devez le relâcher.
Eigentlich sind sogar 2 Dutzend pro Taucher und Tag erlaubt. Aus dem Meer gefischt werden die Meereskastanien mit Piken, Haken, mit Reusen oder Schleppnetzen. Nicolas Kumpel Vincent streicht sich zufrieden über den Bauch.
Wir haben 1 Dutzend gegessen. Sie sind so lecker, das zündet.
Nicht jedermanns Sache. Auch wenn sie nussig oder süß schmecken können, viele Proteine und Mineralien in ihnen stecken und kaum Fett. Manch Gast freut sich, dass es auch Pommes gibt. Vincent ist entsetzt und bleibt hartnäckig.
Oh nein, man kann sie auch mit Brot essen. Das mildert den Geschmack. Beim ersten Mal muss man sich zwingen, aber dann gewöhnt sich der Gaumen dran, an den Geschmack von Jod. Noch etwas Butter aufs Brot, die kleine Zunge auftunken, das ist Cha-Cha.
Zumindest sollen auch Neurotransmitter wie in Kakao oder Cannabis drinstecken. Vielleicht daher die Euphorie. Die hegt auch Loïc für den Seeigel. Er stammt aus der Gegend, schlendert an den Ständen entlang. Loïc will mit einem Vorurteil aufräumen. Es geht um die Stacheln des sensiblen Wesens. Nicht um die der giftigen Exemplare, sondern jene buschigen, kurzen, der violetten oder bräunlichen, essbaren Sorten.
Ich bin früher nach ihnen getaucht. Wenn man auf einen Seeigel tritt, ist das wie eine Nadel. Aber wenn man ihn vorsichtig greift, dann piekt er gar nicht. Dann ist er ganz weich wie ein richtiger Igel. Ich hatte nicht mal Handschuh an. Man muss ihn abpflücken, denn er klammert sich fest.
Seeigel zu züchten ist mühsam, belegen Versuche am Atlantik. Im Ärmelkanal wird er weiter erforscht. Korsika erwägt ab 2025 ein 3-jähriges Fangverbot. Und auch an der blauen Küste bei Marseille bleibt man wachsam. Hier, wo im sauberen Wasser Neptungräser gedeihen, soll der stachelige Seeigel erstmal selber schlemmern.
Bertolt Brecht, Thomas Mann, Leon Feuchtwanger, das sind nur einige von vielen deutschsprachigen Schriftstellern, die sich in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im kleinen Sanary-sur-Mer an der Côte d'Azur vor den Nazis in Deutschland in Sicherheit brachten. Damals war es ein Fischerdorf. Heute ist es eine kleine Stadt, die sich ihren Charakter bewahrt hat. Und dazu gehört auch die Zeit, in der sie für die Deutschen ein Zufluchtsort war. Holger Beckmann war dort.
Eigentlich ist es nur ein Städtchen an der französischen Côte d'Azur, gelegen zwischen dem immer noch ein bisschen mondänen Bandol auf der einen und der Großstadt Toulon auf der anderen Seite. Eigentlich. Denn das kleine Sanary-sur-Mer hat eine enge Verbindung zur Literatur, zur deutschsprachigen Literatur.
Ich glaube, Sie waren der Erste, der sich in der Emigration ein mehr als würdiges, ein glänzendes Heim zu schaffen wusste. In Sanary-sur-Mer. Ich hätte gern den Goebbels durch ihre Räume geführt und ihm die Aussicht gezeigt, damit er sich gifte.
So schrieb es kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges Thomas Mann in einem Brief an Leon Feuchtwanger, in dem er sich an die gemeinsame Zeit dort erinnert. Und es waren viele da in Sanary in den 30er Jahren. 68 Namen zählt der Gedenkstein, der heute gleich neben dem Touristenbüro zu finden ist und daran erinnert. Deutsche und österreichische Schriftsteller und Philosophen. Als in Deutschland die Nationalsozialisten die Macht ergriffen und ihre Schreckensherrschaft sich abzeichnete, fanden sie hier an Frankreichs Mittelmeerküste Zuflucht und für einige Jahre ein Zuhause im Exil, in einem Fischerdorf.
Es gab vor allem Handwerker, die diese Leute mit einer gewissen Skepsis beobachtet haben. Zum einen waren sie Ausländer, die ihre Sprache nicht verstanden. Zum anderen waren sie aber auch Intellektuelle.
Und das dürfte im Alltagsleben in dem Fischerdorf damals nicht gerade einfach gewesen sein, sagt Patricia Aubert. Sie ist zweite Bürgermeisterin von Sanary, eine Frau, die Modernität und Identität für ihre Stadt zusammenbringen will. Erst seit kurzem ist der Stadtkern um den Hafen für den Autoverkehr komplett gesperrt. Das schafft Platz für Besucherinnen und Besucher für den Wochenmarkt, der schon zum schönsten von ganz Frankreich gewählt wurde. Zusammen mit der Mittelmeersonne und dem einzigartigen Licht der Côte d'Azur wirkt Sanary so auf eine Weise geradezu bilderbuchhaft. Es gehe um Lebensqualität, sagt Patricia Aubert, um Klimaschutz, auch um Tourismus und darum, sich der eigenen Vergangenheit bewusst zu werden. Die Zeit der deutschen und österreichischen Exilanten gehöre unbedingt dazu.
Das ist wichtig, das ist ein Stück unserer Identität. Die Tatsache, dass diese Menschen hierher gekommen sind, Künstler aus Deutschland und Österreich, und das in einem dunklen Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte.
Und deshalb gibt es nicht nur den Gedenkstein am Touristenbüro, sondern Erinnerungstafeln an all den Häusern, wo sie wohnten damals oder wo sie gerne waren, auch Führungen dorthin auf Deutsch. Die Côte d'Azur habe immer schon Künstlerinnen und Künstler angezogen, sagt die Bürgermeisterin. Das habe für die deutschen und österreichischen Intellektuellen sicher eine Rolle gespielt damals.
In diesem Teil Frankreichs hatten sie auf eine Weise ja bereits Freunde. Und diese Freunde sind immer schon Künstler gewesen, die angezogen worden sind vom Licht in dieser Region.
Ein bisschen ist man in Sanary auf diese Vergangenheit auch stolz, so wie Soazic Moyo. Die 78-jährige Frau lebt seit 15 Jahren hier. Geboren wurde die Französin in Algerien, dann zog sie mit ihren Eltern nach Paris. Später gründete sie selbst eine Familie in Toulon. Im Rentenalter dann verlegt sie ihren Wohnort nach Sanary.
Quand je suis venue ici, j'ignorais totalement l'histoire de Sanary.
Ganz am Anfang wusste ich nichts von der Geschichte Sanarys, von dieser Geschichte. Sanary war für mich ein kleiner Touristenort. Aber ich hatte keine Idee von dieser historischen Dimension.
Historik. Dabei, erzählt Soazic, habe sie schon als Jugendliche und als junge Frau so etwas wie eine Leidenschaft gehabt für deutsche Literatur und für die deutsche Sprache.
Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich morgens sehr schnell versucht habe, den Haushalt, meine Aufgaben zu erledigen. Und dann habe ich mich gegen die Heizung gelehnt und habe den Zauberberg gelesen. völlig fasziniert. So war das.
Thomas Manns, Zauberberg. In Sanary hörte Svazik dann bald davon, dass der Schriftsteller dort einst wohnte, hörte vom Leben der deutschen Intellektuellen, wie sie sich trafen im Café La Marine im Hafen, das es noch heute gibt, genauso wie das Hotel de la Tour, in dem Bertolt Brecht Teile seiner Drei-Groschen-Oper geschrieben haben soll. Und sie hatte das Gefühl, es würde sich ein Kreis schließen. Sie war am richtigen Ort angekommen.
Ich sage mir, offenbar aus mehr oder weniger Zufall habe ich so etwas wie eine tiefe Verbindung mit diesen deutschsprachigen Autoren. Irgendwie hat das meinen Weg gezeichnet.
Ihr Sohn ist heute mit einer Deutschen verheiratet. Das alles sei beinahe kurios, meint sie. Die Zeit der deutschsprachigen Philosophen und Autoren in Sanary endete mit dem Beginn der Besatzung Frankreichs durch Deutschland. Viele flohen weiter über Marseille oder Spanien in die USA. In Sanary wurde das Hotel de la Tour zum Stützpunkt der Wehrmacht. Für die Menschen kamen Jahre der Angst und der Unterdrückung. Heute sind das Hotel und die Stadt Orte, an denen Menschen sich am Leben freuen, die Côte d'Azur genießen und sich manchmal auch erinnern an die Geschichte. Das mache Sanary aus, gebe der Stadt ihren Charakter, genauso wie das leichte und süße Leben am Meer, sagt Bürgermeisterin Aubert.
La force du caractère et la douceur de vivre.
Nein, es muss nicht immer der Louvre sein. Auch das Pariser Umland hat spannende Museen. Stefanie Markert ist gut 30 Kilometer nordwestlich von Paris nach Meudon gefahren und hat dort das Wohnhaus des großen französischen Romanciers Émile Zola besucht.
Ils ouvrent tous les yeux ou la bouche comme ça.
Wer hereinkommt, reiße Mund und Augen auf, sagen Martine Leblanc-Zola und Lionel Burguin unisono. Die zierliche Frau Mitte 70 steht mit dem kräftigen Museumsführer im Arbeitszimmer ihres Urgroßvaters. Ritterrüstungen, japanische Statuen, Tapeten mit Blattmotiven, Kronleuchter, dunkle Holzdecke, ein großer Schreibtisch. Gegenüber eine hohe Wand mit 12 Fenstern und der Blick ins Freie.
Das war wirklich ein Glück, als Lionel die Bleiglasfenster gefunden hat, die nach dem Tod Zolas 1902 verschwunden waren. Madame Zola hatte sie ein Jahr später an einen Amerikaner verkauft. Dann verlor sich die Spur. Aber Lionel ist zu einem Sherlock Holmes geworden und hat sie entdeckt, wie die Nadel im Heuhaufen.
Zola hatte die jahrhundertealten Buntglasfenster aus einer bretonischen Kapelle gekauft und sie bis zu seinem Tod vor Augen, 13 Jahre lang.
Ich habe immer von diesem Zimmer geträumt, das sich wandelt durch die bunten Scheiben und die Sonne. Das Papier, auf dem er schrieb, dürfte von Licht und Farben überflutet worden sein. Ich stelle mir vor, sein Arbeitszimmer sah dann wie das Atelier oder das Bild eines Impressionisten aus. Die Farben Rot und Gelb werden hier getanzt haben.
Denn er hat von 9 bis 13 Uhr gearbeitet und von Ende Frühling bis Anfang Herbst scheint die Sonne genau hinein. 5 Wochen nachdem ich mit den Führungen im Haus begonnen hatte, ließen mir die Fenster keine Ruhe mehr. Ich wollte sie finden. Im Internet stieß ich unter anderem auf eine Liste von Corpus Vitriarum für Kirchenfenster, die Europa Richtung USA verlassen haben. Ich habe das Puzzle dann in weniger als einer Stunde gelöst.
Der entscheidende Hinweis führt in die St. David School New York. Auf Instagram sieht Lionel Burguin Schüler vor Buntglasfenstern stehen. Der Vergleich mit Zolas Fotos bringt den Beweis. Geweint habe er nicht, aber das Gefühl war außergewöhnlich, sagt der bärtige Mann gerührt.
Der Milliardär und Pressetycoon William Randolph Hearst hatte die Fenster 1903 gekauft und wohl eingelagert. 1941 kann er nur 2 weiterverkaufen, vielleicht weil nur sie perfekt erhalten waren. Seine Witwe gibt die restlichen dann an diese Schule, wo ihre Enkel gelernt haben. Sie wussten nicht, dass sie von Zola kamen oder aus Maletroit, wo sie mindestens 300 Jahre in der Kapelle waren.
Die 2 letzten Fenster sucht der Museumsführer nun schon viele Monate. Es sei, als ob man eine Flaschenpost ins Meer werfe, noch immer keine Antwort. Die Urenkelin hat schon große Pläne.
Wir
haben Solars Haus 5 Jahre lang restauriert, um den Originalzustand herzustellen. Das Fensterprojekt würde alles komplettieren. Das ist sein Refugium, sein Elfenbeinturm. Da steckt seine Seele drin. Wir schaffen das.
Die New Yorker haben sie für wohl $100.000 restauriert und wollen sie nicht rausrücken, aber eine Gedenktafel anbringen. In Meudon sollen die biblischen Bilder deshalb auf die Scheiben projiziert und später Kopien gefertigt werden. Nur mit der Finanzierung sieht es mau aus.
Man fühlt hier seine Präsenz. Er beobachtet mich bestimmt.
Lacht die Urenkelin hochmotiviert. Sie erinnert sich, in der Wohnung ihrer Kindheit habe die Mutter sonntags eine Rose vor Solas Büste auf den Kaminsims gestellt. Martin hatte schon mit 13 alle Bücher des Uropas gelesen, heimlich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke.
Seit ich klein war, habe ich Solas Mut bewundert, allein sein J'accuse. Wenn er den jüdischen Offizier Dreyfus verteidigt hat, dann für Wahrheit und Gerechtigkeit, denn er war unschuldig. Er hätte es auch für einen Moslem, Buddhisten oder Katholiken getan.
Man merkt Martine Leblanc-Solar an, die frühere Ingenieurin für erneuerbare Energien ist stolz, seine Nachfahrin zu sein.
Solar ist ein wenig meine Religion, mein moralisches Modell. Er prangert soziale Ungerechtigkeit an. Er ist universell, ist respektvoll und offen gegenüber anderen Kulturen. Das macht ihn aktuell, auch seine Suche nach Frieden. Warum immer Krieg? Ich wirke hier, um seine humanistischen Botschaften weiterzugeben, die man in diesen Zeiten vielleicht brauchen kann.
In Meudon hat nicht nur Émile Solar gewohnt, sondern schräg gegenüber am Schloss verkehrten schon in der Renaissance illustre Dichter. Später zog sogar ein Nobelpreisträger ein. Ein Ehepaar hat das Château vor dem Verfall bewahrt und es mit Liebe zum Detail restauriert. Stephanie Markert hat sich das Schloss angesehen.
Marion Aubin de Malicorne steht mit Allwetterjacke und weinroten Schuhen in ihrem Schlossgarten hoch über der Seine. Sie erzählt den Besuchern von 11 Jahren Bauarbeiten, Wohnen ohne Badezimmer, sie nennt es limitierten Komfort. Das Wichtigste aber, das Haus sei nun gerettet. Es hat 4-eckige Türme, besteht aus hellem Stein und ist nicht viel größer als ein Herrenhaus, ein Jagdpavillon aus dem 15. Jahrhundert auf Fundamenten aus dem 9.
Mais l'essentiel, c'est que la maison est sauvée.
Die elegante Dame Mitte 70 gesteht, der Kauf des Schlosses bei einer Versteigerung 1977 widerstrebte ihr. Die Holztäfelung war in den Kaminen verbrannt worden, das Parkett gestohlen, kein Wasser, kein Strom. Und wir hatten schon 2 Kinder. Aber mein Mann hat angepackt und ich habe mitgezogen. Im 19. Jahrhundert wird das Schloss gleich 4-mal vom Impressionisten Paul Cézanne gemalt. Ehrensache, dass die Hausherren heute Mitglied der Cézanne-Gesellschaft sind. Bevor es nach dem Krieg eine Druckerei wird, kauft es 1924 Literaturnobelpreisträger Maurice Maeterlinck. Er führt im eingebauten Theatersalon sein Stück Der blaue Vogel auf. Die Hausherrin hütet ein originales Bleiglasfenster, Motiv blauer Vogel im Käfig. Als die Maeterlincks schon geflohen waren, sichert es eine Anwohnerin vor den deutschen Besatzern und vererbt es den Schlossrettern. Wir schätzen das Werk Maeterlincks sehr und geben jedem Besucher eine Erzählung von ihm mit. Einen Text über seinen Freund, eine alte Eiche, die hier gefällt werden musste. Sorgsam sind die Schlossherren mit jedem Raum umgegangen. Kacheln, Bodenfliesen, Holztäfelung, Kaminaufsätze, alles möglichst aus dem richtigen Jahrhundert. Zusammengepuzzelt bei Sammlern auf Märkten in Antiquariaten. War das alles nicht zu viel? Das war kein Leid, sondern ein Übermaß an Liebe. Arbeiten und niemals aufgeben, das haben wir unseren Kindern vorgelebt. Es hat meinen Mann und mich zusammengeschweißt. Wir sind 55 Jahre verheiratet und das Schloss ist für uns wie ein 4. Kind. Jean-Pierre Robin de Malicorne ist mit dem Heckenschneider auf Achse. Er trägt Schiebermütze und Steppweste, ist munter und 90 Jahre alt. Hat ihn die Sanierung jung erhalten?
Ja,
Und nun ist der Garten dran. Da hat man immer zu tun. Es ist der beste Ort, um alle Muskeln arbeiten zu lassen. Das hält mich frisch. Garten ist die beste Aktivität.
C'est le jardin.
Wie aber wurde die Restaurierung finanziert? Für den Schlosskauf mussten wir einen Kredit aufnehmen und für jeden Bauabschnitt noch einen. Das lief über 30 Jahre. Die haben wir abbezahlt. Wir haben auch sehr schnell für Publikum aufgemacht. Das hilft, das Haus zu unterhalten. Vom Denkmalschutz gab es Zuschüsse für Dach, Mauern und die 62 Fenster. Die Führung endet im Weinkeller des Schlösschens. Es gibt dunkelroten Traubensaft. Marion sagt, in Frankreich gäbe es viele leidenschaftliche Kulturerbe-Liebhaber, die alle vor einem Problem stehen. Wir haben 3 Kinder und 11 Enkel. Hier kann aber nur eine Familie wohnen. Wir müssen am besten so lange leben, bis hoffentlich einer das Geld hat, die anderen auszuzahlen und das Haus übernimmt.
Unterwegs in Frankreich. Wenn Sie etwas verpasst haben, finden Sie alle Sendungen auch in der ARD Audiothek. Schön, dass Sie heute mit uns gereist sind. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.